Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen bei Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Freunde, Verschwörungsmäuse, zu einer Special-Folge aus...
Jetzt verraten wir es endlich. Einige von euch haben es ja eh schon erraten über Instagram. Und ja, wir sind in Thailand.
Wir sind in Thailand, ja, in dem wunderschönen, wunderschönsten Land einfach.
Es ist so fantastisch hier. Ich bin ja jetzt schon das 9. Mal, glaube ich, in Thailand.
Ah, 9 Mal warst du schon hier?
Ja, oder krass. Das 2. Mal.
Ja, bei mir ist es das 2. Mal. Und ich, das letzte Mal vor 10 Jahren oder so.
Ja, wir zwei waren vor 10 Jahren und ich war das letzte Mal auch Pre-Kids mit Anfang 30 und jetzt sind wir zum ersten Mal mit Kindern hier und ich muss sagen, also Thailand ist ein sehr kinderfreundliches Land.
Es ist überhaupt ein menschenfreundliches Land, ja, ja. Also ja, aber gerade an den Kindern merkt man das, vor allem wenn man aus Deutschland herkommt. Es ist so krass, wie sehr man spürt, dass die Leute Kinder mögen, die Kinder in der Gesellschaft einen großen Platz haben. Und das ist einfach eine Bereicherung der Seele, ich sag's euch, hier mal zu sein.
Absolut.
Und wir sind auch ein bisschen rumgereist, also wir sind jetzt nicht nur auf einer Insel, jetzt sind wir auf einer Insel.
Jetzt sind wir auf einer Insel. Ja. Wir sind jetzt gerade auch kinderlos, weil die haben...
Nein, nicht kinderlos.
Nein, wir sind jetzt gerade in dem Moment...
Sind die Kinder gerade los?
Sind wir die Kinder gerade los, die sind nämlich gerade bei ihrem Opa und bei ihrer Yai. Yai bedeutet Oma auf Thailändisch, die haben nämlich eine thailändische Stiefoma. Und deswegen sind wir auch rumgereist, weil wir sind dorthin gefahren, wo die Yai ursprünglich herkommt. Nämlich aus Isan. Und da waren wir... Isan.
Ja, Isan.
Isan.
Ja.
Und dort waren wir in einer kleinen Stadt, ganz im Norden. Und dort waren wir so gefühlt die einzigen Farangs, wie uns die Thailänder nennen.
Langnasen.
Also wir waren echt, wo es gar nicht touristisch war. Du hast dort... ja, einfach noch andere Preise, würde ich auch sagen. Also wir haben in so einem tollen Resort dort in dieser kleinen Stadt gewohnt, was halt einfach ungefähr die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem kostet, was wir jetzt hier auf der Insel bezahlen. Mhm. Aber ist halt so.
Es ist einfach, es ist allein schon, also Essen, Wetter, Freundlichkeit. Natürlich spreche ich hier aus einer Position eines Europäers, der als Tourist in so ein Land kommt. Mhm. Aber... Es ist einfach schön. Es ist einfach schön und ich bin sehr froh, dass wir das machen. Und wir nehmen hier trotzdem für euch Sachen auf. Wir bleiben weiter dran an den Verschwörungskrisen der Zeit.
Verschwörungskrisen.
Ja, aber.
Genau,
heute?
Ich wollte nochmal sagen, wie ich heute meinen Tag gestartet habe.
Ach so, ja, Anna wollte noch ein bisschen angeben. Los geht's.
Also, natürlich habe ich meinen Tag gleich damit gestartet, dass ich im Meer schwimmen gegangen bin. Dann bin ich in einen wahnsinnig steilen Berg hochgejoggt oder eher gekrochen.
Hochgekrochen.
Und Oleg kam dann irgendwann mit den Kindern mit dem Roller hinterher. Also bei dem Berg wären wir auch zu viert am Roller gar nie hochgekommen, unmöglich. Also ich hätte dann sowieso laufen müssen. Ich dachte, ich mache jetzt ein Workout und kriege da hoch. Dann haben wir Affen gefüttert.
Da waren ein paar Affen, denen haben wir ein paar Bananen gebracht. So.
Genau.
Ne?
Dann bin
was man
halt
so macht in Thailand.
Runtergejoggt, dann war ich wieder 20 Minuten schwimmen, dann habe ich noch 5x eine Minute Plank gemacht und fühle mich jetzt richtig ready for the day. Die Kinder sind nicht da.
Das Meer rauscht im Hintergrund.
Das Meer rauscht nach wie vor im Hintergrund.
Nach wie vor, bei der letzten Folge konntet ihr das auch schon hören und die Grillen zirpen und die
jetzt
Zirpen
die,
grillen.
Genau.
Und,
das ist nämlich um die Mittagszeit, da zirpen die dann immer.
Ja. Und was ist heute besonders an der Folge, Anna?
Ja, heute das Besondere ist, ich erzähle heute eine ganz berühmte thailändische Sage, die für die Thailänder auch sehr wichtig ist, diese Geschichte.
Im religiösen Sinne?
Im religiösen Sinne. Und es gibt aber dann natürlich, wie zu ganz vielen Dingen, auch Verschwörungstheorien von Leuten, die vielleicht nicht so mit Religion am Hut haben, die erklären sich die Dinge halt dann anders, so ich zum Beispiel, über Aliens. Aber ich würde mal sagen...
Ja, wir starten einfach mal los.
Wir starten mal los. Wir schmeißen uns in die Verschwörungsrakete.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, in das Verschwörungs-Longboat, weil das ist hier öfter irgendwie auf Thailand anzutreffen.
Okay, aber das ist glaube ich...
Das ist so ein spezielles Longboat.
Lauter als die Verschwörungsrakete.
Sabatika!
Verschwörerisch. Man erzählt sich, dass vor sehr langer Zeit ein Prinz lebte, dessen Herz zu groß war für seinen Palast. Sein Name war Siddhartha Gautama. Er wurde in Seide geboren und wuchs zwischen Marmorsäulen und Lotuszeichen auf. Diener hielten ihm die Sonne vom Gesicht fern. Musiker spielten, wenn er schwieg, und kein welkes Blatt durfte in seiner Nähe liegen. Sein Vater wollte den Prinzen beschützen. Vor der Welt, vor dem Schmerz da draußen und vor allem
vor den Epstein-Files.
Vor der Wahrheit. Denn als der Prinz noch klein war, ein Baby, hat ein bekannter Seher seine Zukunft vorausgesagt. Dieser Junge wird entweder ein mächtiger König wie sein Vater selbst, oder er wird alles verlassen, ein Leben voller Bescheidenheit wählen und den Menschen einen anderen Weg zeigen. Als der König das hörte, bekam er nun Angst um sein Reich und errichtete eine Mauer aus Stein, damit sein Sohn nichts anderes kennenlernte als ein Leben voller Reichtum und Macht. Doch der junge Prinz hatte viele Fragen und umso älter er wurde, desto neugieriger wurde er auf die Welt hinter der Mauer. Siddhartha war nun fast ein junger Mann und die Unruhe wuchs in ihm. Wie ein Schatten bei untergehender Sonne. Was war hinter der Mauer? Was wollte sein Vater vor ihm verstecken? Die Welt, in der er aufgewachsen war, fühlte sich zu perfekt an, um richtig zu sein. Und aus diesem Impuls heraus schlich er sich eines Nachts auf die andere Seite hinüber. Außerhalb der Mauern sah er dann Dinge, die man ihm sein Leben lang verborgen hatte. Einen Mann, dessen Körper von Krankheit gezeichnet war. Einen Greis, der kaum noch stehen konnte. Einen Toten, getragen von weinenden Stimmen. Und da verstand Siddhartha. Kein Gold der Welt kann Jugend kaufen und kein Heer der Welt kann den Tod besiegen. Die Jahre vergingen und Siddhartha wurde zum Mann. Sein Vater suchte ihm eine nette Frau, welche ihm dann auch bald ein Kind gebar. Und obwohl er alles auf der Welt hatte, was man sich wünschen konnte, wurde das Gefühl, dass sein Leben nicht echt war, immer größer. Die geheimen Streifzüge außerhalb der Mauern hatten Siddhartha verändert. Er konnte all das Grauen, all die Ungerechtigkeit, die ein großer Teil seines Volkes ertragen musste, nicht mehr vergessen. Und dann, eines Nachts, kehrte er von seinen Streifzügen in den Palast zurück. Die Öllampen brannten ruhig. Seine Frau schlief, neben ihr sein Kind, klein und warm und ahnungslos. Und Siddhartha spürte, dass er die Wahrheit nur finden würde, wenn er all das hier hinter sich lassen würde. Man erzählt sich, er habe lange im Türrahmen gestanden und die beiden beobachtet. Sein Herz war voller Liebe und trotzdem spürte er, dass es nun an der Zeit war, loszulassen. Und dann wandte er sich ab. Er bestieg sein Pferd und ritt in die Dunkelheit hinaus. Am Rand des Waldes legte er seine königlichen Gewänder ab, schnitt sich das Haar und wurde zu einem Wanderer unter vielen. 6 Jahre lang suchte er. Er hungerte, bis seine Knochen hervortraten. Er meditierte, bis selbst seine Gedanken leiser wurden als der Wind im Gras. Er lernte von Weisen und dann verließ er sie wieder. Doch im Extremen fand er nicht die Wahrheit. Also setzte er sich eines Abends unter einen großen Feigenbaum und beschloss: Hier bleibe ich, bis ich verstehe. Die Nacht senkte sich über ihn wie ein dunkles Tuch. Und in dieser Nacht, so erzählen es die Alten, kämpfte er nicht gegen Dämonen aus Fleisch, sondern gegen die Schatten in sich selbst. Zweifel, Furcht, Begehren. Der Versucher Mara soll ihm erschienen sein, mit Stimmen und Visionen, mit Drohungen und Verlockungen. Doch Siddhartha rührte sich nicht. Als der Morgen dämmerte, war etwas in ihm still geworden. Er hatte erkannt, was alles durchdringt. Und in diesem Erkennen wurde er zu dem, den man später Buddha nannte, den Erwachten. Doch kaum war diese Erkenntnis geboren, erhob sich die Welt gegen ihn. Der Himmel verdunkelte sich, Wolken türmten sich wie Berge. Ein Wind kam auf, der Bäume beugte und Staub in die Luft riss. Regen fiel, erst schwer, dann wie ein unaufhaltsamer Strom. Wasser sammelte sich um den Baum, kroch höher, verwandelte die Erde in Schlamm. Blitze spalteten den Himmel, Donner rollte wie zornige Trommeln. Der frisch Erwachte saß im Sturm, unbewegt. Das Wasser stieg ihm bis an seine Knie. Der Wind zerrte an seinen Gewändern, der Baum über ihm ächzte unter der Gewalt des Unwetters. Und da, als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, bebte der Boden. Die Erde wölbte sich unter dem Wasser, als atme sie. Und aus ihr erhob sich ein gewaltiges Wesen. Schuppen, dunkel wie nasser Stein, ein Leib mächtig und schwer und 7 Häupter, deren Augen im Blitzlicht glänzten. Das Wesen war Mukalinda, König der Naga. Langsam wand sich der Schlangenkörper um den Buddha. Er hob ihn aus dem kalten Wasser, trug ihn wie ein Thron aus lebendigem Fleisch. Die 7 Häupter spannten sich über ihn wie ein Baldachin aus Schuppen. Der Sturm schlug nun gegen sie, Regen prasselte, Wind heulte. Doch der Naga wich nicht. 7 Tage und 7 Nächte stand das Unwetter über dem Land. 7 Tage und 7 Nächte hielt die Schlange Wache. Das Wasser kam und zog sich zurück. Die Blitze brannten sich in den Himmel und verloschen wieder. Und als schließlich die Sonne durch die Wolken brach, wurde es endlich still. Man erzählt sich, Mukalinda habe sich da verwandelt, in die Gestalt eines jungen Mannes. Er trat vor den Buddha, neigte sein Haupt in Ehrfurcht und verschwand wieder dorthin, wo er gekommen war, in die Erde. Seit jener Zeit erzählen die Menschen in Thailand und Laos, dass die Naga nicht bloße Tiere sind. Sie seien ein Volk unter der Erde, Wächter alter Geheimnisse, Hüter der Wasser und der verborgenen Wege. Und manche sagen, wenn die Flüsse leuchten und Feuer aus dem Mekong aufsteigt, dann erinnern sich die Naga noch immer an jenen Sturm und an den Mann, der unbewegt im Regen saß. Ja, das war jetzt die Geschichte Buddhas.
Die Geschichte Buddhas. Buddha kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Und es ist auch, also wir sagen mal so, also wir sind hier in Thailand rumgereist und haben auch einige Tempel besichtigt.
Ja, und dann ist uns das natürlich mit den Nagern auch aufgefallen. Ja, wir haben sogar ein Foto von uns beiden mit einem Naga. Ja, ja. Das posten wir euch.
Die Nagas, die sind an jedem Tempel hier anzufinden oder die Bildnisse der Naga und auch an den kleinen Tempeln, die die Thais zum Beispiel vor jedem Haus, vor jedem Restaurant aufstellen.
Müsst ihr mal gucken bei einem thailändischen Restaurant in Deutschland, da findet ihr die sicher auch.
Das ist so ein kleines Häuschen, wie so ein Mini-Tempel auf so einem Sockel und da ist auch meistens eine Naga drauf. Und das Interessante ist, am Eingang zu jedem Tempel sind das meistens wie so links und rechts an den Treppen wie so Treppengeländer, die aber vorne dann in so einen Schlangenkopf übergehen.
Mit mehrere Schlangenköpfe.
Mehrere Schlangenköpfe.
Ja, die sind unterschiedlich dargestellt. Manchmal ist es so, ein Kopf kommt aus einem Kopf, aus einem Kopf, aus einem Kopf. Und manchmal hat die aber auch so wirklich so 7 Köpfe, die quasi wie so ein Schutzschild rund um Buddha bilden. Ja. Ich glaube, so war das auch eher
gedacht. Ich habe auch in einem Tempel ein sehr schönes, da werde ich das Foto auf jeden Fall auf Instagram auch euch reinschicken. Aus einem Tempel, wo man wirklich eine Buddha-Statue sieht, die umhüllt wird von diesem Naga-Kopf, wie du erzählt hast, wie dieser Baldachin aus Naga-Köpfen. Das finde ich einfach irgendwie, ja, ein sehr spannendes Bild.
Was ich hier super spannend auch fand, war, wir haben ja zuvor die Pyramiden-Folge gemacht und da bin ich auf den Gott Quetzalcoatl gestoßen.
Quetzalcoatl
aus Zentralamerika und bei diesem Maya-Tempel.
Die Namensfetischisten werden sich wahrscheinlich jetzt
in der Quetzalcoatl.
Quetzalcoatl.
Ja. Und bei diesem Maya-Tempel eben die Treppen runter findest du diesen Quetzalcoatl, der auch ein Mischwesen aus Schlange, Mensch ist und so was Drachenartiges hat, aber er sieht verdammt ähnlich aus wie so ein Nager. Und da denke ich mir schon wieder, ey, was für ein krasser Zufall, oder? Also da bauen die Buddhisten seit über 2000 Jahren Tempel und haben da diese Nager. Und die Azteken haben das auch gemacht. Mhm. Und die sind sich aber eventuell nie begegnet oder vielleicht auch doch. Also
dieses Schlangenthema zieht sich irgendwie durch so Religionen oder durch
halt
alte Kulturen.
Reptil oder generell
Reptilien.
Dieses Reptilien-Thema.
Ja, und wo führt uns das hin, liebe Anna?
Zu Aliens oder alten Hochkulturen, aber da kommen wir später dazu. Mhm. Genau, wir klären jetzt erstmal die Frage, was die Naga eigentlich sind. Mhm. Also in den Geschichten Südostasiens tauchen sie immer wieder auf. Man findet sie eben in Tempeln in Thailand, in Legenden aus Laos und in Mythen aus Kambodscha und auch in alten indischen Schriften, also quasi überall, wo der Buddhismus praktiziert wird. Mhm. Beschrieben werden sie als Wesen, die zwischen zwei Welten stehen. In vielen Darstellungen erscheinen sie als gewaltige Schlangen mit mehreren Köpfen und glänzenden Schuppen und gleichzeitig erzählen sie die Überlieferung, dass sie ihre Gestalt verändern können. Mhm. Also wie wir schon gehört haben, sollen sie auch als Menschen auftreten können, als Männer oder
Gestaltenwandler.
Frauen. Aha. Und sie sollen unter den Menschen leben können, ohne erkannt zu werden.
Mann, was erinnert mich das?
Wer kann das noch? Die angeblichen Reptiloide.
Reptos.
Aber die hören sich sehr friedlich an, deswegen frage ich mich, die Reptos sollen ja immer so ein bisschen böse sein, aber es gibt vielleicht
oder,
auch coole unter ihnen.
Ja, genau.
Die haben
oder
sich
so
hier
oder
in
so.
Asien niedergelassen dann wohl. Ja gut, die Naga werden auch meist mit Wasser in Verbindung gebracht. In vielen Geschichten gelten sie als Hüter von Quellen, Seen und Flüssen. Und besonders häufig wird dabei ein Fluss genannt, nämlich der
Mekong.
Genau. Der Mekong gehört übrigens zu den größten Flüssen Asiens, wer es noch nicht weiß. Und er entspringt im Hochland von Tibet und fließt durch mehrere Länder Asiens, bevor er schließlich ins Meer mündet. Und zwar die Länder sind Thailand, Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und China.
Ja.
Genau, Millionen Menschen leben entlang seines Laufs. Für sie ist der Fluss eine wichtige Lebensgrundlage als Wasserquelle, als Transportweg und als Ort für den Fischfang. Und gleichzeitig ist der Mekong für viele Menschen auch ein Ort voller alter Geschichten. Viele glauben, dass dort die Naga leben. Und einmal im Jahr, so sagen es die Menschen entlang des Flusses, zeigen sich diese Wesen. Und zwar ist es immer im Oktober und da versammeln sich tausende Menschen am Ufer des Mekongs und dann warten sie auf ein Phänomen, das man dort die Feuerbälle der Naga nennt. Und Leute, das müsst ihr mal googeln, Feuerbälle Mekong, da sieht man dann tatsächlich Feuerbälle, die aus dem Mekong aufsteigen.
Das ist so verrückt.
Rote Lichtkugeln aus dem Wasser heraus. Sie erscheinen lautlos, ohne Rauch und ohne sichtbare Explosion. Die Kugeln steigen einige Meter über den Fluss und verschwinden dann im Himmel.
Gibt es da irgendwie, hast du mal geguckt, ob es da eine wissenschaftliche Erklärung gibt?
Wissenschaftler haben eben versucht, das Phänomen zu untersuchen. Einige vermuten, dass Gase aus dem Flussbett aufsteigen und sich entzünden könnten. Okay, zufällig jedes Jahr im Oktober.
Jedes Jahr im Oktober.
Andere halten es für möglich, dass auf der laotischen Seite des Flusses heimliche Leuchtmunitionen abgefeuert werden. Aber auch dafür hat man noch, niemanden erwischt, der das gemacht hätte.
Aber Leuchtfeuer, das sind ja Kugeln, die aus dem Wasser kommen. Da gibt es ja Fotos von. Und ich glaube auch Videos. Und das ist.
Noch nicht eindeutig geklärt, wie die Feuerbälle aus dem Mekong.
Mein rationales Ich denkt dann sofort irgendwie, ja, da pumpt irgendjemand aus irgendeiner Fabrik irgendein Abwasser dahin mit irgendwelchen entzündbaren Sachen und so. Aber zur gleichen Zeit und vor allem, was müsstest du da reinpumpen, damit es Feuerbälle aus dem Wasser gibt?
Ja.
Vielleicht, wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt uns das natürlich gerne. Ne?
Aber nee, die Verschwörungstheorie hierzu ist, dass Regierungen in der Region mehr über den Mekong wissen, als öffentlich gesagt wird. Sie vermuten, dass es unter dem Fluss größere Höhlensysteme oder Tunnel geben könnte. Und für diese Menschen sind die Naga eben keine religiösen Symbole, sondern mögliche mögliche Anzeichen oder genau, also eine unbekannte Spezies, jetzt um nicht drum herum zu reden.
Ja, okay.
Wir reden von Aliens
mal wieder.
Oder
Reptos.
Oder eine andere Rasse, die hier.
Könnt ihr euch noch erinnern an unsere Folge Reptos? Da haben wir ja über die Höhlen von Songdong? ja. Songdong-Höhlen in Vietnam, glaube ich, gesprochen. Genau. Wo es auch darum ging, dass da reptilienartige Wesen in großen Höhlensystemen leben. Das ist, wäre die Weiterleitung oder Weiterspinnung
davon. Auch nicht weit hergeholt. Auch nicht weit weg, ja. Genau, und es heißt halt auch, dass diese Nager sich mit Menschen gepaart haben. Mhm. Genau, und zwar gab es da mal einen Nagerkönig, der eben im Mekong lebte und sein Reich soll tief unter dem Fluss gelegen haben. Und eines Tages soll sich dieser Nager in eine menschliche Prinzessin verliebt haben. Und die Prinzessin hat sich dann hoffentlich auch in ihn verliebt, denn sie haben ein Kind
mit. Das ist wieder so eine komische Epstein-Nummer.
Ja, aber das steht da zum Beispiel nicht drin. Es steht nur in der Legende, der Nagerkönig hat sich in die Prinzessin verliebt und dann haben sie ein Kind bekommen. Also ich hoffe,
wenn der Nagerkönig eine Prinzessin will, dann holt sich der Nagerkönig eine Prinzessin.
Es war hoffentlich dann freiwillig. Aber ja, die sind ja nett, die Nager, wie sich das jetzt so aushört.
Ja, da in der Erzählung dort, ja, so ein bisschen.
Genau, und viele Menschen, die halt entlang des Mekongs leben, sehen die Nager halt auch als ihre Ahnen an. Also quasi, das sind ihre,
das
ihre
ist
Vorfahren.
Ja.
Genau.
Das umfasst ja sehr, sehr viele Sachen, über die wir schon geredet haben und fasst das irgendwie so ein bisschen zusammen. Ne? Also sowohl die Songdong-Höhlen als auch die Raptor-Verschwörung. Also es könnte ja rein theoretisch sein, dass Aliens, die Reptiloide sind, auf die Erde kamen, sich hier im Untergrund befunden haben, und dann den Menschen immer wieder begegnet sind, unter anderem auch.
Genau, und irgendwann wurden dann die Menschen zur Gefahr für die Nager, deswegen zeigen sie sich nicht mehr so oft, sondern nur mal einmal im Jahr, im Oktober, mit diesen Feuerbällen.
Mhm. Also die Nager sind, könnten sowohl Aliens als auch prähistorische Vorfahren, als auch mythische, religiöse Gestalten in einem sein.
Genau. Ja, und unsere Evolutionstheorie wird jetzt sowieso in Frage gestellt, weil man hat nämlich jetzt irgendwie 4 Kilometer Tiefe im Meer irgendwo voll viel Sauerstoff gefunden. Das wird sogenannter dunkler Sauerstoff genannt. Googelt das mal, ich kann euch das leider nichts Näheres erzählen, weil sonst habe ich wieder nur zu viel Halbwissen raus. Aber dunkler Sauerstoff in 4 Kilometer Tiefe irgendwo in einem Meer und das heißt, Sauerstoff kann auch ohne Photosynthese entstehen.
Photofritteuse.
Sondern im dunklen Meer. Was jetzt die Evolutionstheorie plötzlich beginnt, in Frage zu stellen, weil es kann natürlich sein, dass da unten sich dann viel schneller Leben entwickelt hat.
Oder anderes Leben parallel entwickelt
anderes
hat.
Anderes Leben parallel entwickelt hat und dann sind wir erst auf die Erde raufgekrochen, weil, wie man weiß, war ja die Erde früher viel Wasser und kein Land. Und vielleicht sind wir dann erst aufs Land gekrochen, als es Land gab. Man weiß es
alles nicht.
Ich finde es halt so abgefahren, Oleg, dass einfach so viel von unserem Wissen auf Theorien basiert.
Ja.
Also gerade was unsere Geschichte.
Man nimmt bestimmte Sachen als Fakten an, weil wir bis hierhin, und wir können ja auch nichts anderes machen, so was wir geforscht haben und was wir rausgefunden haben, gilt bis hierhin.
Ja.
Aber es kann sein, dass in 100 Jahren die Geschichte völlig anders erzählt wird, weil wir andere Sachen rausgefunden haben. Und das ist halt so spannend, weil es tatsächlich so viel, sowohl im Meer als auch im All, so vieles gibt, was sie überhaupt nicht erklären.
Und wie viel halt einfach auch religiös geprägt wurde. Also ganz ehrlich, ganz viel von unserer Geschichte ist so biblisch geprägt. Und es waren ja früher auch die Mönche, die dann in ihren Klostern Zugang zu Bildung und zu Büchern hatten und die haben halt dann wieder neue Erkenntnisse niedergeschrieben und haben die unter das Volk getragen. Aber das heißt eigentlich, ganz viel von unserem frühmenschlichen Wissen oder von dem ersten Wissen ist einfach von irgendwelchen Religionsfuzis.
Und, ja, und ich will das auch gar nicht mal so abwerten, weil die Menschen versuchen ja mit Religion, ist ja auch ein Versuch, die Welt um sich herum zu erklären. So ist ja Religion überhaupt entstanden.
Selbst der Buddhismus. Ich dachte immer, das ist die coolste Religion, bis ich von einem Tempel stand, wo ich nicht rein durfte, weil Frauen unhygienisch sind, weil sie menstruieren. Ich meine, what the fuck?
Ja, das ist, dass du halt nicht im Tempel rummenstruierst,
echt,
Anna, ganz
klar. Echt, what the
fuck?
Ich wäre am liebsten reingelaufen.
Hätte ich nämlich
gerade zufällig meine Periode noch dazu. Wäre am liebsten reingelaufen, hätte mir ins Höschen gefasst und hätte mit meiner Hand einmal schön um den Tempel geschmiert, damit die wenigstens einen Grund haben, um so ein Verbot auszusprechen.
Wegen Anna, Doppelpunkt, sind so Schilder irgendwas später. Wegen Anna.
Nee, ich muss sagen, was ich hätte natürlich nie gemacht wie keine andere Frau. Was ist unhygienisch an der Menstruation? Wir können Kinder euch auf die Welt bringen.
Unhygienisch Männer sind,
komm
mal. Die
kacken wir teilweise an und wir kotzen während der Geburt. Ja, machen wir auf und alles reißt auf und ist voller Blut. Ist auch nicht super hygienisch. Aber Kinder zur Welt bringen dürfen wir, aber wir dürfen nicht in den Tempel rein, weil wir unhygienisch sind.
Und vor allem eine witzige Anekdote habe ich auch aus einem Tempel in Chiang Mai. Die Anna hatte natürlich durfte nicht und hatte auch gar keinen Bock da drauf. Und ich bin mal kurz in so ein abgesperrter Tempelbereich, wo halt nur Männer rein dürfen, bin da kurz durchgelatscht. Und da sitzt eine Wache natürlich davor, die das kontrolliert, dass man dann nicht mit seinen Flipflops reingeht oder so, ne? Und dass keine Frauen da rummenstruieren. Und dann gucke ich bei dieser Wache von hinten und der sitzt da in diesem Tempel, der ja so heilig ist und so, und zockt auf seinem Handy irgendein Ballerspiel und du hörst dich so. Ich denke mir so, ja, geil. Also, das ist dann wieder scheißegal, dass so voll die Gewaltspiele, mir sind Gewaltspiele voll egal, ne? Aber dass der halt in den Tempel, da würde ich sagen, okay, das ist offensichtlich irgendwie nicht okay.
Es ist einfach nur holy shit, aber not really.
Holy shit. Ja, ich meine, die Tempel sind wunderschön, das muss man dazu sagen. Die sind wirklich sehr, sehr kunstvoll und sehr bunt, was mir auch sehr gefällt. Und nicht so, hat nicht dieses christliche, christliche Tempel haben auch schöne Ikonen und so. Aber das ist irgendwie verspielter und sehr schön. Und das ist auf den ersten Blick erstmal, sieht das irgendwie so ein bisschen nach so einem Zeichentrick aus.
Die sind super schöne Tempel, aber ich finde, es gibt auch voll die schönen katholischen Kirchen, es gibt voll die schönen orthodoxen Kirchen.
Ich war auf dem Athos, da dürfen auch keine Frauen drauf, das ist wunderschön.
Sexistischer Scheiß.
Aber
es gibt voll die schönen Moscheen und es gibt natürlich voll die schönen buddhistischen Tempel.
Es ist halt immer wieder das Gleiche. Das ist so irrsinnig, dass du an einen Gott glaubst, der die Menschen erschaffen hat. Das sagen ja alle von sich, ja, unser Gott hat die Menschen erschaffen und nach seinem blablabla. Bla bla. Und dann trennst du aber, dann sagst du, ja, aber die Frauen, die dürfen da irgendwie nicht mitmachen.
Das ist
wieder diese sexistische Männerscheiße,
Theorie,
die nervt.
Warum das so entstanden ist, weil irgendwann die Männer in den alten Zeiten, vor vielen tausenden Jahren, wo ihre Gehirnzellen begonnen haben zu arbeiten und sie Schlussfolgerungen ziehen konnten, dachten sich die, boah, Frauen, die können Leben erschaffen mit ihrem Körper. Ich meine, das ist das, was ja einer Gottheit eigentlich super nahe kommt. Du kannst Leben erschaffen. Und dann haben sie sich die ganze Scheiße ausgedacht, um uns klein zu halten.
So. Ich muss als Mann dazu sagen, die Anna ist immer so ein Dings, aber in dem Punkt hat sie wirklich recht. Also für euch, die irgendwie keine Kinder haben, ich habe jetzt zwei Geburten auch irgendwie mit begleitet, sage ich mal so. Und es ist wirklich als Mann, Leute, ihr begleitet da was passiert, wo ihr einen so dermaßen geringen Teil dazu beitragt. Natürlich sagt man dann, ja, das Kind besteht zur Hälfte aus Mutter und Vater, aber die
Ein Orgasmus
die Mütter,
und Händchen halten
ja,
bei der Geburt.
Aber die Mütter, wenn überhaupt Händchen halten bei der Geburt, die Mütter backen den Kuchen so, ne? Also, und du kannst da natürlich ein bisschen Puderzucker drüber machen, aber das Leben erschaffen machen einfach die Frauen. Und das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hat auch nichts mit irgendwie Sexismus oder Feminismus und Dings und so zu tun, sondern es ist einfach so. Das ist Fakt.
Ja, und deswegen muss ich diese ganze Scheiße mit einem männlichen Gott und diesen ganzen absurden Regeln, die dazu da sind, um uns zu unterdrücken, sich einfach ausgedacht, um uns klein zu halten und zu unterdrücken.
Ich denke mir so, guck mal, das Ganze wäre ja ganz einfach als Experiment. Du sagst so, gut, in euren Tempeln, ihr wollt nicht, dass Frauen menstruieren und so, dann hängt mal unter euch ab, ohne Frauen, ohne alles, dann ist so und nur in eurem Verein, nur Männer und sowas und guck mal, wie ihr dann das Leben weiterbringt oder wie ihr das Leben bereichert oder irgendwie eure Spezies weiterbringt. Das geht halt nicht.
Ja, und ich hab einfach überhaupt keinen Respekt mehr für Religionen, die sexistisch sind und das sind die meisten.
Ja, so. Aber zurück zu unserem, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht.
Kleinen Ausflug
aber,
wieder, sorry. Über Religion kann man ja auch eine ganze Verschwörungsfolge basteln.
Ach,
das kommt.
Kann man
it comes soon und im Vatikan und so weiter.
Machen.
Ja, also ich habe die Geschichte jetzt eben ausgesucht, weil ich sie einfach voll schön fand und fantasymäßig natürlich.
Und sie super präsent ist
sie
auch?
Sie ist super präsent, sie überkreuzt sich voll mit diesem ganzen Repto-Thema.
Mhm.
Also im Endeffekt...
Vielleicht ist es, ja, kann auch sein, dass es wirklich einfach Aliens, Raptors waren und die Menschen haben damals nicht einfach das so gebaut.
Ja, klar. Ne,
dass du daraus irgendwie was machst, was du irgendwie greifen kannst, verstehen kannst.
Stell ich mir so vor, aber sie kommen ja von der Erde und nicht vom Himmel, das ist ein Unterschied. Aber sagt man über Raptors generell, dass die in Höhlen wohnen und unter der Erde und so weiter.
Ja,
die Anunnaki
klar.
Wohnen ja auch anscheinend unter der Erde oder haben gewohnt.
Es ist super spannend. Es kann ja auch sowas sein wie in so, das hat man ja in endlosen Star Trek-Folgen. Ich bin ja so ein bisschen so ein Trekkie-Fan durch Anna gewonnen. Habt ihr ja sicher schon irgendwie gehört hier im Podcast. Aber da gibt es ja auch etliche Folgen, wo die genau dieses besprechen, dass eine außerirdische Spezies eingreift in einen anderen Planeten, in eine andere Zivilisation, sich dort niederlässt, die Bevölkerung dort oder die Zivilisation beobachtet, ab und zu mal hilft und da immer so ein Konflikt draus entsteht. Und das finde ich da aber so, das ist ein sehr aktuelles Problem dort in der Star Trek-Saga.
Mhm.
Und wer sagt denn, dass es nicht so ist hier? Dass nicht mal irgendwer von außen mal kam und auch noch hier ist und ja, vielleicht das, gar nicht so viel gemacht hat. Hier
das
auch
wollte
gar nicht
ich dich in die letzte Folge noch fragen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ja? Da habe ich, glaube ich, vergessen, wo es darum ging, dass eventuell wir in einer Nuklearkrise landen, mhm, weil sich alle bebomben. Und wenn aber Aliens da sind, könnten die das verhindern mit ihrer Technologie?
Könnten sie.
Aber da wollte lassen. Ich dich fragen, was würde Jean-Luc Picard machen in so einer Situation?
Wow, okay. Jean-Luc Picard.
Der kommt jetzt zu einem, genau, Planeten. Den decken einen neuen Planeten, da ist Leben drauf, die sind ungefähr so weit entwickelt wie wir. Und die stehen vor einem Atomkrieg. Und die Leute im Raumschiff wissen, okay, wenn die das jetzt starten, dann werden sie voll viele Leute sterben.
Es gäbe sicher in der Folge 40 Minuten ethische Diskussionen darüber, dass der eine Teil der Mannschaft will helfen. Jean-Luc Picard denkt aber an die oberste Direktive natürlich. Du den muss er einhalten als Starfleet-Captain. Und dann würde irgendjemand wie so Geordi LaForge oder sowas doch irgendwas starten, einen Versuch zu starten, da irgendwie, weil er sich natürlich wieder verliebt hat in irgendjemanden dort auf dem Planeten.
Die würden inkognito runtergehen.
Die würden erstmal inkognito runtergehen und sich das mal angucken und so. Und dann würde sich aber jemand in das Volk oder in eine Person verlieben und daraus aus einem persönlichen Bezug dann versuchen, was zu machen. Und Picard würde schlussendlich sagen, wir müssen dort helfen, weil sonst löschen die sich gegenseitig aus.
Dann
und wie er auch immer sagt, und jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt sind wir ja schon mittendrin.
Dann hoffen wir, dass wir da oben irgendwo einen Jean-Luc Picard haben, der auf uns aufpasst.
Ja, und auf die oberste Direktive scheißt.
Auf die oberste Direktive scheißt.
Die aber übrigens total, also ich finde das wirklich, deswegen liebe ich Star Trek, es macht so viel Sinn. Versetzt euch mal in die Lage, wir sind mittlerweile Typ 2 Zivilisation, entdecken ein anderes Volk, für die dann dieser Unknown Tribe Ding gilt, ne, dass wir die von oben beobachten. Und da wird natürlich sofort sowas wie die oberste Direktive kommen, dass man sagt, okay, mischen wir da uns jetzt ein? Oder ist das der natürliche Gang der Zivilisation? Man hätte ja auch Hiroshima und Nagasaki, gut, das war jetzt nicht, ne, das hat jetzt die Menschheit nicht ausgelöscht, so, aber hätte man auch verhindern können und sowas. Und es gibt auch eine Folge bei Star Trek, wo die auf den Planeten kommen, wo Leute in so Kryokammern eingefroren sind und wo man nachher rausfindet, die haben sich komplett mit Atomwaffen oder mit irgendwelchen Waffen komplett den ganzen Planeten zerstört. Und
frieren sich jetzt ein, bis sie da wieder drauf leben können.
Bis sie da wieder drauf leben können, genau.
Ja, und bei uns werden halt dann, das ist so ein bisschen wie Fallout, oder wie heißt das?
Fallout, ja.
Ja, so mäßig stelle ich mir das vor, dass sich halt die ganzen Rich Billionaires in ihren Bunkern zurückkriechen. Da dürfen dann vielleicht auch noch mal ein paar Millionärs rein auf
mir
die billigen Zimmer.
Mir spielt so viel Werbung übrigens auf meinen Social-Media-Kanälen ein für irgendwelche Bunkeranlagen, die du dir praktisch und günstig für wenig Geld in deinen eigenen Vorgarten bauen kannst.
Falls uns jemand zuhört, der Bunkeranlagen verkauft, wir machen auch
gerne Werbung
für euch.
Wenn ihr uns eine Bunkeranlage zur Verfügung stellt.
In unserem imaginären Garten.
Mhm.
Ja, gut, Freunde. Das war jetzt unsere kleine Special-Folge aus Thailand.
Mhm.
Das nächste Mal werden wir uns hören wieder in besserer Soundqualität. Ich hoffe, das Meeresrauschen hat euch nicht zu
Ich hoffe, das Meeresrauschen lenkt
gestört.
Euch nicht zu sehr von uns ab.
Oleg wollte ja eigentlich im klimatisierten Bungalow drinnen recorden.
Es ist brutal heiß. Ich schwitze.
Nee, aber damit die Hintergrundgeräusche nicht zu laut sind, weil es quatschen da drüben wieder voll laut, irgendwie zwei Amis. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Aber ich wollte unbedingt hier draußen sitzen und jede Sekunde mehr nutzen, die wir haben.
Leute, schön, dass ihr da wart. Und wir werden euch natürlich auch, ich habe diverse Naga-Fotos gemacht. Das ist sicher spannend, da mal durchzugucken. Also geht auf unsere Insta rein
und guckt euch Urlaubsfotos von uns an.
Oder guckt euch unsere Urlaubsfotos an. Ja, Urlaub ist auch mal schön, muss auch mal sein.
Ja. So. Achso, ich wollte noch was Lustiges erzählen.
Erzähl was Lustiges. Wenn ich jetzt nicht lache, bin ich sauer.
Jetzt ist eigentlich, nee, unsere Deutschland-Ichs. So, okay, mit den Kindern fahren wir sicher nicht mit dem Roller hier in Thailand auf der Insel. Unsere Thailands-Ichs am ersten Tag auf der Insel zu
viert
auf dem Roller.
One week in Thailand. Zu viert auf dem Roller.
Und das werden wir jetzt auch machen. Wir schmeißen uns jetzt auf den Roller und fahren auf dem Food Market was essen. Würde ich sagen, ich habe nämlich ordentlich Hunger. Gut.
Ganz liebe Grüße an euch nach Deutschland oder wo auch immer ihr seid. Wir schicken euch sonnige Grüße. Lasst euch von Epstein-Files und Weltuntergangsstimmung nicht zu sehr runterreißen, weil es gibt immer noch sehr, sehr schöne Orte auf der Welt. Genau. Also auch ab und zu mal aus dem Rabbit Hole wieder rausgucken, ein bisschen Vitamin D tanken.
Genau. Und dann?
Und dann gleich wieder rein.
Bis zum nächsten Mal bei
Wasch.